Iranische Raketen in mehrere Wohnhäuser in Tel Aviv eingeschlagen. Es soll Tote und Verletzte geben. Unmittelbar davor hat Israel nach eigenen Angaben Raketenstandorte im Iran beschossen. Schon gestern Abend sind in Teheran unter anderem das Polizeihauptquartier und das Ölministerium getroffen worden. Außerdem wurden der Geheimdienstchef und sein Stellvertreter getötet. Im rbb24-Inforadio hat der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Hart soeben gesagt, er setze darauf, dass ein Fenster für neue Verhandlungen entsteht. Daran arbeite die Bundesregierung. Deshalb sei auch Außenminister Wadephul gerade in der Region unterwegs, sagte Hart. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI warnt in seinem aktuellen Bericht vor einem neuen nuklearen Wettrüsten. SIPRI schätzt, dass es derzeit über 12.000 atomare Sprengköpfe gibt. Zu 90% befinden sie sich im Besitz der USA und Russlands. Aus Stockholm, Julia Weschenbach.
Mit Sorge blicken die Friedensforscher darauf, dass der letzte Vertrag über die nukleare Rüstungskontrolle zwischen Russland und den USA Anfang 2026 ausläuft. Es seien keine Bemühungen erkennbar, diesen zu verlängern oder zu ersetzen. Ein neues Wettrüsten könnte mehr Risiken mit sich bringen als früher, warnt der scheidende SIPRI-Direktor Dan Smith. Das liege auch am Einsatz von künstlicher Intelligenz und anderer moderner Technologien. Wenn diese die Entscheidungsfindung beschleunigten, könne leicht ein nuklearer Konflikt entstehen, etwa durch Fehlkommunikation oder Missverständnisse.
Nach den tödlichen Schüssen auf eine Politikerin und ihren Ehemann im US-Bundesstaat Minnesota ist der mutmaßliche Täter gefasst. Wie die Polizei mitteilte, hat sich der 57-Jährige widerstandslos festnehmen lassen. USA-Korrespondent Ralf Borchert.
Dies war ohne Zweifel die größte Verbrecherjagd in der Geschichte des Bundesstaats, sagte der Polizeichef der Stadt Brooklyn Park, Mark Brulee. Der mutmaßliche Täter hatte sich am frühen Samstagmorgen als Polizist verkleidet Zugang zum Haus der demokratischen Politikerin Melissa Hortman verschafft und die frühere Vorsitzende des Abgeordnetenhauses von Minnesota und ihren Ehemann aus nächster Nähe erschossen. In einem Nachbarort feuerte der Mann zahlreiche Schüsse auf einen weiteren Politiker, John Hoffman, demokratischer Senator in Minnesota, und dessen Ehefrau. Beide überlebten schwer verletzt. Kurz nach den Taten war im Auto des mutmaßlichen Täters eine Liste mit Namen von fast 70 weiteren Politikern und anderen Personen gefunden worden.
Brandenburgs Innenminister Wilke hat den Angriff auf die Veranstaltung Bad Freienwalde ist Bund verurteilt. Dabei hatten Vermummte gestern Teilnehmer attackiert, die zum Teil der queeren Community angehören. Zwei von ihnen wurden leicht verletzt, die Angreifer konnten unerkannt fliehen. Wilke sagte, wer Menschen auf einem Familien- und Kinderfest angreife, bewege sich weit außerhalb dessen, was man akzeptieren könne. Dagegen werde man sich mit aller Entschiedenheit zur Wehr setzen, so der parteilose Politiker. Auf Autofahrer in Berlin kommen neue Einschränkungen zu. Ab 10 Uhr wird der Tiergartentunnel wegen Bauarbeiten bis Freitag etwa 18 Uhr komplett gesperrt. Matthias Bartsch, RBB 24.
Laut Verkehrsverwaltung handelt es sich um planmäßige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Dies sei regelmäßig notwendig, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Zufahrt zum Parkhaus vom Hauptbahnhof bleibt über die Clara-Jaschke-Straße weiter möglich. Grundsätzlich wird empfohlen, den Bereich bis Ende der Woche weiträumig zu umfahren.
Die Füchse Berlin haben den ersten Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte verpasst. Der deutsche Handballmeister verlor in Köln das Endspiel gegen den Bundesliga-Rivalen Magdeburg 26:32. Bei der Fußball-Europameisterschaft der U21 in der Slowakei hat Deutschland gegen Tschechien 4:2 gewonnen. Damit steht die deutsche U21-Nationalmannschaft vorzeitig im EM-Viertelfinale. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Morgen noch letzter Regen möglich, dahinter verbreitet trocken. Mit Sonnenschein aber auch mal dichten Wolken. Höchstwerte 21 bis 24 Grad und dazu weder ein böiger Nordwestwind. Die Temperaturen zur Stunde in Berlin-Steglitz 16 und in Köpenick 17 Grad. In Pritzwalk 14 und in Luckenwalde 17 Grad. Morgen dann mehr Sonnenschein als Wolken und auch wieder etwas wärmer mit 24 bis 27 Grad. Die Zeit 7.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen mit Katja Weber.
Schön, dass Sie dabei sind. Guten Morgen.
C'est normal, c'est fin juillet sous les toits. On décède de chaleur, on ne sort pas. Puis à ce qu'il paraît dehors, c'est encore pire. Alors marre, on se dit un peu d'air ferait vraiment pas de mal. Déjà que passer l'été à la capitale, à se traîner sous ce soleil infernal. Quand d'autres voient la mer, on se met à rêver qu'un peu de pluie nous tombe dessus, que descende la température. On veut de l'eau qui jaillisse de partout, décroche les gouttières. Tellement d'eau que dehors les grandes rues deviennent des rivières. Qu'elle nous tombe dessus en trompe, qu'elle refroidisse la terre. Qu'on dévale en radeau les avenues sous les coups de tonnerre. Ce matin, pas de foule et pas de bruit. Quelques gens qui se déplacent au ralenti. On étouffe de chaleur, dehors on souffre, on meurt. Meurt, c'est le mot, les peaux pleurent sous ce soleil de plomb qui n'en finit plus d'abattre ses rayons. Ça fait des jours entiers qu'il chauffe le béton. Quand d'autres voient la mer, on se met à prier qu'un peu de pluie nous tombe dessus, que descende la température. On veut de l'eau qui jaillisse de partout, décroche les gouttières. Tellement d'eau que dehors les grandes rues deviennent des rivières. Qu'elle nous tombe dessus en trompe, qu'elle refroidisse la terre. Qu'on dévale en radeau les avenues sous les coups de tonnerre et rejoindre la mer.
La Pluie haben wir hier gehört von YU auf Radio 3. Die Berliner Kulturszene wird gerade geschrumpft. 130 Millionen Euro werden fehlen im diesjährigen Etat. Im kommenden Jahr sollen nochmal 15 Millionen rausgeschwitzt werden. Die Berliner Kulturkonferenz, ein Bündnis Berliner Kulturverbände, setzt unverdrossen auf die Idee eines Kulturfördergesetzes. Dass es eins geben soll, ist festgeschrieben im schwarz-roten Berliner Koalitionsvertrag. Im April hat die Berliner Kulturkonferenz gemeinsam mit der Senatsverwaltung ein Beteiligungsverfahren gestartet. Fachgruppen erarbeiten jetzt konkrete Inhalte, die hinwiederum sollen in einen Gesetzentwurf münden. Das Ziel? Ein verlässlicher Rahmen für die Zukunft der Berliner Kultur. Heute Abend steht ein Infoabend an zum Kulturfördergesetz und mit dabei sein wird Franziska Stoff vom Landesmusikrat Berlin aus dem Vorstand der Berliner Kulturkonferenz. Guten Morgen, Frau Stoff.
Guten Morgen.
Angenommen, das Gesetz kommt, was wird für mich als Berliner Künstlerin mit Kulturfördergesetz besser sein als ohne?
Jetzt haben wir ja den Prozess zunächst mal gestartet und es ist jetzt Aufgabe der Berliner Kulturlandschaft und der Berliner Kulturszene, das reinzuschreiben, was sie gerne wollen, dass durch das Gesetz geregelt wird. Dafür haben wir ja dieses Beteiligungsverfahren gestartet. Das fängt ja jetzt erst an.
Aber es wird doch sicherlich.
Kann ich natürlich nicht vorwegnehmen.
Okay, dann in der idealen Welt oder in dem, was Ihnen vorschwebt, welchen Vorteil werde ich als Berliner Künstlerin, die Sparte können Sie frei wählen, haben, dank Berliner Kulturfördergesetz?
Da würde ich Ihnen gerne ein Beispiel machen. Wir haben ja in unserer Berliner Landesverfassung zur Kultur relativ wenig drin. Ja, da steht drin, das Land schützt und fördert das kulturelle Leben. Das ist ganz schön knapp.
Aber auch super.
Das ist auf jeden Fall erstmal richtig gut, aber auch ganz schön knapp. Und in einem Gesetz könnte man das ausführen, also man könnte darauf aufbauen und das ausführen. Und wir haben ja von unserer Kulturkonferenz, die baut ja auch auf die Initiative für ein Berliner Kulturfördergesetz. Die hat schon mal ein Positionspapier entwickelt 2023, auf dem wir jetzt aufbauen. Das kann man jetzt sich auch schon durchlesen. Und da haben wir konkrete Ziele formuliert und wir werden ungefähr auf diesem Positionspapier aufbauen. Und die Ziele, die kann ich Ihnen jetzt mal nennen, damit ich Ihnen jetzt endlich mal eine konkrete Antwort gebe.
Gerne.
Und zwar steht da drin, dass wir die Verankerung von Kultur als Pflichtaufgabe des Staates wollen. Wir wollen die Weiterentwicklung der kulturellen Vielfalt, die soziale Absicherung der professionellen Künstlerinnen. Wir wollen die Sicherung der räumlichen Infrastruktur, die Verankerung der Kultur in der Stadtentwicklung und sowas. Mhm. Vielleicht noch mal ganz konkrete Beispiele, an denen wir uns orientiert haben. Also es gibt ja in Berlin für den Sport ein Sportfördergesetz, das einen großen Segen für diese Sportszene entwickelt. Und da sind zwei wesentliche Dinge geregelt, zum Beispiel die Gremienbeteiligung des Sports, also bei Stadtentwicklung, bei Schulneubau. Die wissen immer rechtzeitig, wenn irgendwas los ist und können dann die Hand heben und sagen Turnhalle. Und wir wollen halt die Hand heben und sagen Kulturraum oder sowas Ähnliches.
Also
und außerdem auch die kostenfreie Nutzung der öffentlichen Räume, wie es jetzt für den Sport geregelt ist. Das kann man so jetzt nicht einfach machen. Das ist die Landeshaushaltsordnung erlaubt das nicht.
Also es geht
und wenn man das gesetzlich regelt, dann geht es.
Es geht um Mitsprache und Beteiligung, um Räume, das haben Sie angesprochen. Aber den aktuellen Kahlschlag hätte so ein Kulturfördergesetz, wie es Ihnen vorschwebt, auch nicht verhindert, oder?
Wenn wir es geschafft hätten, rechtzeitig die Kultur als Pflichtaufgabe zu verankern, hätte man sie nicht mehr so einfach kürzen können. Im Moment ist sie ja eine Verhandlungsmasse. Sie ist ja viel stärker, als es eigentlich ihrem Anteil am Gesamtetat des Landes Berlins betrifft, gekürzt worden. Ja? Wir haben rund 2% Anteil am Gesamtetat und sind um 12% gekürzt worden. Und jetzt wird es vielleicht noch schlimmer, wenn nicht alle dagegen ankämpfen. Und vielleicht hätte die Verankerung als Pflichtaufgabe, eine rechtzeitige Verankerung, das verhindert.
Aber der Verweis auf Hochhaushaltslage, Notlage, Geld alle, der würde doch immer stichhaltig sein, diese Begründung.
Alles, was gesetzlich Pflichtaufgabe ist, das kann man nicht so einfach kürzen wie das, was freiwillige Leistung ist.
Die Berliner Kulturkonferenz, also dieser Verband, spricht für die unterschiedlichsten Verbände und Sparten. Ich nenne nur mal ein paar: Kinder- und Jugendtheater, Literatur, Orchester, freie Szene, Sie hin wiederum vom Landesmusikrat. Haben die nicht total heterogene Bedürfnisse?
Die Kulturkonferenz hat ja das Ziel, durch Kommunikation Kraft zu erzeugen. Also wir wollen gerne eben durch den Zusammenschluss dieser unterschiedlichen Verbände die Ziele, die gemeinsam definieren, in einem wertschätzenden Gespräch, die wir dann gemeinsam vertreten können. Und klar sind die unterschiedlich, aber in der Initiative für ein Berliner Kulturfördergesetz haben wir gemerkt, wie gut die Zusammenarbeit ist, also wie wir uns gegenseitig unterstützen, dialektische Prozesse anstoßen, die uns neue Ideen geben, die uns gemeinsam stärker machen. Und das wiegt, glaube ich, schwerer als die Einzelinteressen.
Heute Abend jetzt laden Sie zum Austausch ins Ballhaus Prinzenallee in Berlin-Kreuzberg. Das Format ist offen für alle. Was genau findet da statt?
Wir haben zunächst mal ab 17 Uhr die internen Fachgruppentreffen. Da haben sich jetzt schon seit längerem insgesamt 64 Personen angemeldet, um in den verschiedenen Fachgruppen mitzuwirken. Das sind zum einen spartenspezifische Fachgruppen, aber auch Fachgruppen, die sich die spartenübergreifend funktionieren, also zum Beispiel Räume, bezirkliche Kulturarbeit oder so. Und die haben sich darauf vorbereitet, dass sie jetzt sich mit uns gemeinsam in einen längeren Austauschprozess geben und aktiv mitarbeiten. Und in diesen Fachgruppen wird dann nochmal geschaut, wir haben jetzt also unser Positionspapier von damals, was können wir davon jetzt einfach weiter benutzen, was müssen wir eventuell anpassen. Und dann gibt es die Gründung dieser Fachgruppen letztlich, also die kommen da das erste Mal alle zusammen, die Menschen, und sortieren sich dann in ihre Fachgruppen ein und dann sind die da, also dann sind sie da konstituiert. Ab 18.30 Uhr haben wir dann einen öffentlichen Teil, da kommt auch unsere Kultursenatorin Sarah Wiedel-Wilson und begrüßt nochmal die Kulturschaffenden. Ich schätze natürlich auch sehr diese Entwicklung des Berliner Kulturfördergesetzes und informiert sich da an dieser Stelle über den Prozess. Und dann stellen wir das nochmal einer breiteren Öffentlichkeit vor.
Das sagt Franziska Stoff zum Fahrplan des heutigen Abends. Franziska Stoff vertritt hier den Vorstand der Berliner Kulturkonferenz und heute Abend gibt es einen Info- und Austauschabend der Kulturkonferenz zum Kulturfördergesetz. Wie gehört, es geht los um 18.30 Uhr, halb sieben. Sie können sich einbringen im Ballhaus Prinzenallee in der Prinzenallee 33 in Berlin-Kreuzberg. Allerdings muss man sich für die Veranstaltung anmelden mit einer E-Mail an info@kulturförderngesetz.de. Und falls das jetzt so im Hören, im Radio zu komplex ist, Sie finden die Infos natürlich nochmal bei uns auf radio3.de. Frau Stoff, besten Dank für das Gespräch. Einen guten Abend Ihnen, einen produktiven.
Dankeschön.
kennen Sie von Mirjam Makeba hier in der Version von Pink Martini Pata Pata. Das hier habe ich eingereicht als Berlin Sound. Das ist das Gequietsche und Gezische der U2 mit meinem Lieblingsansager. Mit meinem Lieblingsansager, der jede Station so optimistisch und so glücklich ansagt, als wäre das mal mindestens das gelobte Land. Wir feiern in diesem Sommer die Musik- und Geräuschestadt Berlin und sammeln Ihre Berlin-Sounds ein. Auf radio3.de können Sie sich schon mal durch die Höreindrücke anderer Stadtbewohner klicken und Ihre eigenen dazu hochladen. Zu Musik und Geräusch in der Stadt trägt auch Georg Klein bei. Er erforscht sie sogar als Leiter des Studienganges Sound Studies and Sonic Arts und darüber hinaus produziert er auch selbiges als Klang- und Medienkünstler. Guten Morgen, Herr Klein.
Guten Morgen, Frau Weber.
Wie klingt Berlin in Ihren Ohren?
Ja, es ist ja leider so, dass Großstädte sich immer ähnlicher werden. Ne? Der gleiche Motorenlärm, die gleiche Musikbeschallung in den Läden.
Da muss ich gleich reinfragen, war das jemals anders?
Das wird unterschiedlicher gewesen sein, tatsächlich. In früheren Jahrhunderten, das nehme ich schon an. Aber wir haben natürlich in Berlin schon auch unsere akustischen Stadtmarken, ne? Also so richtige akustische Icons, wie man es auch von London, von Big Ben kennt oder so. Ne? Also in Berlin hätte ich mal da die Glockenmelodie von der Gedächtniskirche genommen. Mhm. Das ist schon jedem Touristen wahrscheinlich ins Ohr gegangen einmal. Aber Sie haben da schon, glaube ich, das Berlin-typischste Geräusch im Alltag genommen mit der U-Bahn.
Also das Berlin-typischste ist der Verkehr. Ich muss dazu sagen, bei den Einreichungen auf unserer Seite gibt es auch schon einiges exakt aus diesem Bereich. Neben der U2 ist da auch eine S-Bahn zu hören, Sirenen. Das ist das Kennzeichen von Berlin, der Verkehr?
Also die S-Bahn zum Beispiel, die hat schon einen sehr typischen Beschleunigungssound. Mhm. Wenn man die anfährt, dann zieht das sich ja so in die Höhe. Das ist schon was, was sich sehr einprägt, die Türsignale. Leider auch das Gequietsche der Schienen, das ist schon klar. Aber ich glaube, das sind die Geräusche, denen man im Alltag wirklich permanent ausgesetzt ist und die tatsächlich sich von Stadt zu Stadt schon unterscheiden.
Wenn wir von Geräuschen sprechen, also von das Wort Geräusche benutzen, dann ist das eigentlich recht neutral. Lärm dagegen ist eindeutig negativ konnotiert, störend. Können Sie, Herr Klein, als jemand, der Sound Studies betreibt, diese Wertung abstellen im Kopf beim Hören? Können Sie nur hören ohne Unterscheidung in angenehm, unangenehm?
Unbedingt, das ist ganz wichtig, das zu lernen. Also sozusagen die Wahrnehmung auch der Umgebung, überhaupt von allem, was hörbar ist, auf einer recht neutralen Ebene. Das ist sozusagen auch Ziel, das Studierenden beizubringen, also da tatsächlich auch Wahrnehmungsübungen zu machen. Und Lärm ist tatsächlich ja eine sehr subjektive Kategorie. Also ob man das jetzt als störend, unangenehm empfindet, das ist für jeden auch unterschiedlich. Also auch Musik kann ja Lärm sein, ne? Also ein Musikstück, das Sie in zu hoher Lautstärke oder in permanenter Wiederholung hören, wird ja irgendwann störend.
Dann lassen Sie uns, Herr Klein, mal eine solche Wahrnehmungsübung durchführen. Und zwar anhand eines Tones, den wir von Ihnen geschickt bekommen haben. Vielleicht sagen Sie uns mal, was wir da hören. Ich sage dazu, wir sind auf diesem Fußgängerüberweg an der Friedrichstraße am S-Bahnhof. Was hören wir, Herr Klein?
Ja, das ist, Sie hören ein paar Spatzen, nehme ich an. Mhm. Und dann vorbeigehende Fußgänger, die sich unterhalten. Und unter uns müsste jetzt gerade ein Schiff durchfahren in der Aufnahme. Und über uns kommt dann später auch eine S-Bahn oder ein Zug gefahren. Ich habe das ausgewählt, weil das ein wirklich fantastischer Hörort ist. Mhm. Also wo man tatsächlich Berlin einen Live-Surround-Sound bekommt. Man bekommt Sounds direkt von über einem, direkt von unter einem, die Schiffe, und von links und rechts. Also wenn man mal auf dieser kleinen Fußgängerbrücke ist, die hinüberführt aufs andere Ufer, dann ist man quasi fast eingezwängt. Also es ist eine fast dystopische Situation, in der man da sich befindet. Und die Geräusche ringsherum, aber auch wie die auftauchen, weil es ist ja nicht permanent, das ist für mich einer der grandiosesten Orte, um Berlin zu hören.
Dolby Surround an der Friedrichstraße. Dann hören wir mal, was Sie dank Bearbeitung daraus gemacht haben. Also es steht in der Beschriftung, da sei ein Audiofilter drüber gelaufen. Für mich klingt es aber so, als hätten Sie Geräusche dazugegeben. Ich weiß nicht, eine stark verstimmte Harfe oder Klangschalen oder sowas.
Ja, das ist sozusagen schon eine Art Bearbeitung von Geräuschen, also von dieser Aufnahme. Man nennt die Aufnahme ja draußen Field Recording. Mhm. Und da ist jetzt ganz einfach ein Resonanzfilter drüber gelegt. Das heißt, ein Filter, der harmonische Frequenzen heraushebt, aber sich durch dieses Geräusch nur anregen lässt. Das heißt, wir haben immer noch die Originalaufnahme plus diese Veränderung durch einen Resonanzfilter.
Wieso machen Sie das?
Das ist so eine Art. Bitte?
Wieso machen Sie das?
Das war jetzt tatsächlich für einen Soundwalk, Toposenie Spree, den ich dort vor Ort installiert habe. Und das ist eine Art Klangfärbung der Umgebung. Sie können dadurch die Umgebung sozusagen neu wahrnehmen, als würden Sie auch mit einer orangenen Brille rumlaufen oder sowas. Ja. Und das färbt sozusagen das Ohr. Und bei diesem Soundwalk ist ja eigentlich der Witz, dass man das wiederum vor Ort hört, also gar nicht im Radio, sondern tatsächlich über eine Handy-App dann dorthin geht und dort diesen Sound an diesem Ort hört und dadurch sich die ganze Wahrnehmung der Umgebung verändert.
Das sagt der Klangkünstler Georg Klein. Und wir wollen Sie mit diesem Gespräch anregen, der Stadt auch ganz genau zuzuhören und damit umzugehen. Wir wollen nämlich Ihre Berlin-Sounds hören und auch hörbar machen. Laden Sie Ihre Berliner Töne hoch auf unsere Website auf radio3.de. Und da sogar ich das dank der Anleitung auf unserer Seite geschafft habe, können Sie das auch. Und falls Sie noch mehr Antrieb und Motivation dafür brauchen, das können wir auch bieten. Wir verlosen nämlich unter den Einsendern und Einsenderinnen einen Live-Besuch hier in der Morgensendung auf Radio 3, damit Sie mal sehen, wie das hier mit der Geräuschproduktion funktioniert auf unserer Seite. Sie hören uns vielleicht über Smartphone oder über Küchen- und Autoradio, das kennen Sie ja schon, aber Sie können hier auch an die Quelle gehen. Wenn Sie also einen Studiobesuch bei uns gewinnen wollen, dann laden Sie Ihre Berlin-Sounds hoch als kurze Aufnahme auf radio3.de. Herr Klein, besten Dank für Ihre Berlin Töne.
Ja, ich danke auch für das Gespräch.
I know a girl, she puts the color inside my world. She's just like a maze where all of the walls are continually changed. I've done all I can, standing on steps with my heart in my hand. Now I've started to sing. Maybe it's got nothing to do with me. Father, speak good to your daughter. Daughters will love like you do. Girls become lovers, you turn into mothers. Mothers be good to your daughters too. Oh, you see that skin? It's the same she's been standing in ever since that day she saw him walking away. Now she's left cleaning up the mess he made. So fathers, be good to your daughters, yes. Daughters will love like you do. Girls become lovers,
who turn into mothers. Some mothers be good to your daughters too. Boys you can break, you find out how much they can take. Boys will be strong, boys soldier on, but boys will be gone without the warmth of a good, 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 a good woman's heart. So fathers be good your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers who turn into mothers. Mothers be good to your daughters too. Mothers be good to your daughters too. Mothers be good to your daughters. Daughters too.
Zweimal ausgezeichnet als bester männlicher Jazzsänger. Diese Auszeichnung vergibt das Hot House Jazz Magazine. Alan Harris haben wir hier gehört mit Daughters.
Radio 3. Kultur kompakt.
Mit Henrike Leisner. Am Samstag, Henrike, hat das Deutsche Symphonieorchester in Berlin wieder Menschen, die Privatmusik machen, als leidenschaftliche Amateure oder Amateurin eingeladen, gemeinsam zu musizieren. Und diese Veranstaltungsreihe, die daraus entstanden ist, hat einen sehr schönen Titel, wie ich finde. Symphonic Mob.
Ja, wirklich sehr schön. Findet übrigens schon zum 11. Mal statt dieses Jahr. Und ja, wie du schon angedeutet hast, eine sehr, sehr beliebte Veranstaltungsreihe. Im Februar ist der Anmeldezeitraum gestartet und schon am ersten Wochenende gab es über 500 Anmeldungen. Ja, da war am Wochenende dann wirklich ordentlich was los. Kleiner Hinweis am Rande, der Symphonic Mob findet natürlich nicht im Probensaal des DSO statt. Der wäre da wirklich proppenvoll. Das Ganze findet immer an einem öffentlichen Ort statt. Dieses Wochenende haben sich die Musikerinnen und Musiker in der Mall of Berlin getroffen. Mit dabei war klar das DSO und viele Hobbymusiker. Aber es gab auch eine kleine Premiere. Es war nämlich ein Chor dabei, und zwar der Bundesjugendchor. Es waren also dieses Mal nicht nur Hobby-Instrumentalisten, sondern auch Hobby-Sänger gefragt. Als Sängerin freue ich mich dann natürlich sehr. Julia Barrero, die Beauftragte für Musikvermittlung vom DSO, hat unserem Kollegen Christian Schroff, der für Radio 3 live vor Ort war, berichtet, wer sich da so alles angemeldet hat.
Also die jüngste Teilnehmerin ist 6 und der älteste Sänger, ein Bass, glaube ich, ist 88 heute. Genau, insgesamt sind es knapp über 900, mit dem DSO zusammen dann 1000 und mit dem Bundesjugendchor. Und was mich sehr überrascht hat, am Anfang hatten wir in dem ersten Tag 100 Querflöten in einem Tag. Und die Querflöten sind auf jeden Fall die stärkste Gruppe, die heute vertreten sein wird. Wir müssen natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass wir die Stimmgruppen beschränken, damit es nicht nur eine Querflötengruppe gibt und nur 10 Geigen. Also da halte ich ein Auge drauf während der Anmeldephase. Aber ich glaube, wir haben für heute ein ausgewogenes Orchester.
Also offenbar haben die Querflötennetzwerke geglüht.
Definitiv. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, wenn man sich die vielen Videos anschaut, die mittlerweile im Netz kursieren von diesem Ereignis, es war sehr ausgewogen. Es hat alles geklappt.
Die ZLB, also Berlins Zentralbibliothek, ist momentan und das schon lange Zeit verteilt auf 2 Standorte. Eine Filiale oder sozusagen das Mutterschiff ist die Amerika-Gedenkbibliothek in Kreuzberg, die andere in der Breite Straße in Mitte. Beide Gebäude haben ein Problem, sie sind marode und das schon lange. Als ich im alten Jahrtausend noch studiert habe, gab es diese Problematik schon. Jetzt sollen die saniert werden oder vielleicht einfach umziehen. Darüber wird seit Monaten diskutiert und jetzt gibt es eine neue Idee.
Die hat der ZLB-Chef Jonas Fanser geäußert. Sein Vorschlag, die ZLB könnte doch an den Alexanderplatz umziehen, genauer in das Galeria-Kaufhaus am Alex.
Sowas Ähnliches haben wir schon mal gehört.
Exakt. Und zwar erinnert es ja stark an die Idee, dass die ZLB in die Galerie Lafayette umziehen könnte. Es gibt einen kleinen, feinen Unterschied. Das Galeria-Kaufhaus am Alexanderplatz steht überhaupt nicht leer.
Yes.
Die Idee ist, dass sich die angeschlagene Kaufhauskette mit ihrer Raumnutzung so ein bisschen verkleinern könnte und die ZLB zieht dann dazu. Jonas Fanser findet diese Lösung gut. Er sagte, der Alexanderplatz hat Probleme, aber auch großes Potenzial. Eine Bibliothek könnte dort nicht nur Bildung und Kultur verankern, sondern auch sozial stabilisierend wirken. Wir würden eine bunte Mischung von Menschen aus der ganzen Stadt anziehen. Ich finde, das klingt ganz schön. Aber ein Problem bleibt nach wie vor. Die Finanzierung ist noch nicht geklärt. Das hat auch Sarah Wedel-Wilson nochmal betont.
Dein Tipp führt uns in die Radio 3 Dachlounge am Mittwoch, also übermorgen. Da gibt es dann wieder eine Ausgabe vom Guten Salon.
Ja, dann nur damit hier keine Irritation entsteht. Natürlich sind alle unsere Veranstaltungen in der Dachlounge ganz besonders gut. Der Name Der Gute Salon hat was mit der Moderatorin zu tun, die da zuständig ist. Das ist nämlich Petra Gute. Wer sie nicht kennt, Petra Gute ist schon seit vielen Jahren Moderatorin beim RBB Fernsehen und vor allem dann in Aktion, wenn es um Musik geht. Sie moderiert zum Beispiel jedes Jahr unsere Waldbühnenkonzerte, also den Saisonabschluss der Berliner Philharmoniker. Und ich denke, um den könnte es diesen Mittwoch auch gehen. Bei Der Gute Salon lädt sich Petra Gute nämlich immer Gäste aus Berlin und Brandenburg ein, aus der Kulturlandschaft. Und diese Woche kommen die eben von den Berliner Philharmonikern. Das ist nämlich die Kulturmanagerin und Intendantin der Stiftung Berliner Philharmoniker, Andrea Zietschmann. Und dann ist auch noch ein Mitglied aus dem Orchester dabei und übrigens auch Medienvorstand, Philipp Bohnen. Ja, da wird sicher ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich finde, das sollte man nicht verpassen. Um 19 Uhr geht es hier am Mittwoch los in der Radio 3 Dachlounge im Studio 14. Das ist im großen RBB-Hochhaus am Theodor-Heuss-Platz. Der Eintritt ist frei. Bitte melden Sie sich aber vorher über das Formular auf radio3.de an. Und hier noch ein kleiner Tipp meinerseits. Einlass ist schon ab 18 Uhr und Sommerabende dort oben sind einfach wahnsinnig schön.
Ja, ich schließe mich dieser Empfehlung unbedingt an. Hab vielen Dank.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. I close my eyes, I see a future where the law forbids my love. I'll reach out to you, my brother, as they push you to the floor. I believe your sister, I know just how much you would give up. We awaken from our sleep and we hear weeping in the dawn. One day when it's a crime to drive a car through an opium haze, remember who we are. And turn the wheel and steal an hour just to feel the remnants of our power. I believe you, darling, you could be a renegade, snatching lambs from the jaws of their fate. Through bars of metal they would not reach in vain. If only the captain could feel their pain. Turn this ship back to Ari. And are you looking for that love, dear? The one that you know you've seen. Do you think about it often? Do you sleep with a heart unclean? Did you hurt someone? Strike when there was no need. Have you used up your forgiveness? Have you used up your energy? I slipped away from a slow awakening where robe judges blush and blackened cockerels sing. And my brother's cheeks are glistening. For the days of righteous reckoning. For the days of righteous reckoning. And are you looking for that love, dear? The one that you know you've seen. Do you think about it often? Do you sleep with a heart unclean? Did you hurt someone who loves you? Did you strike when there was no your forgiveness? Have you used up your energy?
We're in the Sandman again and we're listening to the blues. We found freedom in the shadows, 'cause the shadows where you choose the kind of life you long for. Caught between the lines, we lost trust in song, but we still got love for mankind. We still got
Odysseus, der sagt uns was. Achill auch, der große Held des Trojanischen Krieges. Aber Ajax, wer war das gleich nochmal? Die Assoziationskette führt uns vielleicht eher zu Putzmittel oder Fußballclub statt zum Namensträger selbst. Ajax war ein fast genauso heldenhafter Krieger wie Achill, aber eben nur fast, die ewige Nummer zwei. Wie das ist, immer nur Platz zwei zu sein, darüber hat der Regisseur Christopher Rüping mit seinem Team ein Stück verfasst, das am Wochenende vom Hamburger Thalia Theater angereist ist, um zu Gast zu sein bei den AutorInnen-Theatertagen in Berlin am Deutschen Theater. Das Stück trägt einen mindestens erklärungsbedürftigen Titel: Ajax und der Schwan der Scham. Barbara Behrendt hat es schon gesehen. Morgen, Barbara.
Guten Morgen.
Was genau ist das für eine Geschichte mit Ajax und der Scham?
Ajax ist, zumindest im Drama von Sophokles, der Kämpfer im Trojanischen Krieg, der miterlebt, wie der große Held Achill in der Schlacht getötet wird. Und unter dem Einsatz seines Lebens birgt er dann Achills Leiche mitsamt der Heldenrüstung und meint, dass ihm jetzt als zweitbester Krieger diese Rüstung als Ehrung eben auch zusteht. Und Odysseus, Achills Freund, der möchte die Rüstung aber auch haben und ihm wird sie dann schließlich auch zugesprochen. Und darüber ist Ajax, der ewig zu kurz gekommene, so in Rage, dass er Amok läuft, aber in seinem Wahn dann eine Schafherde für Odysseus und seine Männer hält und die stattdessen abschlachtet. Und als er dann wieder zu sich kommt, ist er so beschämt über seine Tat, dass er sich in sein Schwert stürzt. Er lernt also, sagt die Göttin Athene, endlich Demut. Und Christopher Rüping, der stellt mit seinem Ensemble jetzt aber dieses ganze Konstrukt von Scham und Schuld und Demut in Frage.
Das heißt, es geht um Erbstreit und Wahn und daraus resultierende Scham. Wird dieses Stück jetzt ganz anders gespielt, weil du sagst, er stellt es in Frage, oder nur anders ausgedeutet?
Na, es werden hauptsächlich Schlüsselszenen gespielt. Christopher Rüping nimmt antike Stoffe ja oft so zum Absprung, um dann über uns und die Gegenwart nachzudenken. Und so ist es auch hier. Also es fängt damit an, dass Odysseus, gespielt von Nils Kahnwald, per Video zugeschaltet wird, wie er mit der Göttin Athene hinter der Bühne steht und Ajax beobachtet, das ist hier Maya Beckmann, wie sie etwas peinlich über die Bühne hüpft und tanzt, und von Athene bekommt Odysseus dann den Auftrag, Ajax endlich Demut zu lehren. Und Odysseus ist hier also der listenreiche Erfüllungsgehilfe der Göttin. Und Maya Beckmann, die spielt Ajax als so eine lustige, aber wirklich unglaublich anstrengende Rampensau, die sich als ewig Zweite immer meint, beweisen zu müssen. Und diese Ajax will Anerkennung. Sie erzählt groß und breit an der Rampe, warum sie es ist, die diese Rüstung verdient hat und nicht Odysseus. Und das klingt so.
Der große Achill stirbt an einem vergifteten Splitter im Fuß. Und du, sein bester Freund, warst eben nicht dabei. Wo warst du? Sag mal, wo warst du, ha?
Ich war in meinem Zelt.
Der Bingo! Hier, Odysseus, der listenreiche Fuchs, war in seinem Zelt. Ich war bei ihm. Ich eilte ihm zu Hilfe unter Einsatz meines Lebens.
Du warst zu spät.
Ja, zu spät. Und? Immer noch besser als so ein Nickerchen im Zelt zu halten, ne?
Ja, da merkt man ja auch, wie sehr das sprachlich einfach so an uns und unseren Alltag ranrückt. Und sie erzählt, wie sehr sie sich hochgekämpft hat in ihrem Leben. Noch nicht mal Abitur hätte sie gemacht und so weit ist sie gekommen. Und nach ihrem Blutbad, das sie hier wirklich an Odysseus anrichtet, indem sie ihm literweise rote Farbe überschüttet und ihn dann wie so einen lebendigen Pinsel über eine riesige Leinwand am Boden zieht. Nach dieser Gewalttat ist sie zwar unsicher, aber sie schämt sich eigentlich nicht und weigert sich, von so einem großen Sprungturm sich in den Tod zu stürzen. Also die Scham wird hier eigentlich verweigert. Und das macht Odysseus und die Göttin fast wahnsinnig.
Okay, aber dennoch ist ja die Scham des Schwans im Titel wohnt. Wie kommt die jetzt ins Spiel? Irgendwo muss die Alliteration ja mal eingelöst werden.
Ja, in der Tat. Das ist jetzt wieder eine ganz eigene Geschichte, die nichts mit Scham zu tun hat, sondern mit der ewigen Zweitbesetzung. Ungefähr zur Hälfte des Abends tritt nämlich eine Frau auf, die sich Ajax als Ajax-Double ins Schwert stürzen soll, weil Ajax selber ja nicht will. Und im letzten Moment weigert sich aber auch sie und stellt sich dann als Sarah Lane vor. Und das ist die Ballerina, die im Hollywood-Film Black Swan 2010 die Schwan Szenen von Natalie Portman getanzt hat, wofür, da kommt der Schwan, wofür Portman den Oscar bekommen hat, weil viele meinten, sie habe das wirklich getanzt. Dabei wurde einfach nur ihr Kopf auf den Körper von Sarah Lane montiert. Ein früher Fall von Deepfake. Und auch diese Frau ist die ewige Zweitbesetzung, möchte es aber nicht mehr sein. Und Ajax und sie solidarisieren sich dann gegen Odysseus.
Okay, also es geht um Zweitbesetzungen oder Körperdoubles, sind aber jetzt ganz schön viele Themen für einen einzigen Theaterabend. Zumal ja Sophokles da auch schon einige Windungen zu bearbeiten hat.
Ja, genau. Und es gibt dann noch eine weitere Abzweigung. Auf der Leinwand wird jetzt das Gesicht von Natalie Portman, auf das der Schauspielerin montiert, die Sarah Lane spielt, als sie über die Bühne tanzt, sodass es fast so aussieht, als wäre Natalie Portman aus Black Swan jetzt wirklich im Raum. Da geht's dann also plötzlich auch um KI und Technikkritik und die Körper von SchauspielerInnen, was wieder ein ganz anderes Fass aufmacht. Das sind alles interessante Fragen. Aber um das, was in der Figur Ajax eigentlich steckt, also dieses hochkomplexe psychologisch-soziologische Phänomen der Scham, ausgelöst eben durch Geltungsdrang, Narzissmus, das wird hier eigentlich am allerwenigsten studiert. Und das ist, wir haben es gehört, streckenweise schon wirklich unterhaltsam, weil das Ensemble so schön zwischen hohem Tragödienton und nahbarer Alltagssprache agiert und das Publikum auch immer wieder integriert. Aber inhaltlich finde ich es doch ganz schön zerfasert und dann auch nicht weiterführend. Also ich habe schon viele Arbeiten von Christopher Rübing gesehen und das ist doch wirklich eine der Schwächeren, muss ich sagen. Und auch keine Stückentwicklung, die man jetzt aufgrund ihres Textes zu den AutorInnen-Theatertagen einladen müsste. Also da sollte man sich, finde ich, am DT lieber einfach das Ende der Welt von ihm anschauen oder Gier.
Viele Themen, aber dennoch eine inhaltliche Leerstelle hat Barbara Behrendt ausgemacht in Ajax und der Schwan der Scham von Christopher Rüping. Zu sehen bei den AutorInnen-Theatertagen am DT, die laufen noch bis zum 21. Juni und enden dann mit der langen Nacht der AutorInnen. Barbara, vielen Dank.
Sehr gerne.
Falling to the ground, this early morning dew was all around. It came from the west, an island so rare. I read it gently. A man so rooted in my mind, so brave-hearted, with manners so kind. His eyes were bright and sharing light. He asked me to meet him on a cliff down by the sea. The boat arrives tomorrow at 3. The anchor will be cast by my knee. I have great
down by the shore. Birds and seaweed were dancing for more. Something was there that was enough. I have great desire to see you sail across the ocean so wide. With a man mysterious to me, I'm drifting like a, drifting like a bird. I have great desire to see you sail across the ocean.
Musik auf Radio 3. Lange nicht gehört. Noch nie gehört. So, noch nie gehört. Radio 3. Musik neu entdecken.
Love with you, well, alright, okay, you win.
I'm in love with you. Well, all right. Okay. You win. Baby, what can I do? Anything you say, I'll do. As long as it's me and you. All that I am asking, all I want from you is just love me like I love you, and it won't be hard to do. Well, all right. In love with you, well, all right, okay. You in, baby, what can I do? I'll do anything you say, it's just got to be that way.
Sie sich ins Heckentheater von Parc Sanssouci zusammen mit den Jungs von Einer für alle, alle für einen. Drei Musketiere, ein Heldenspektakel nach Alexandre Dumas. Im Heckentheater findet sich auch Monsieur Argan ein, der leidenschaftlich Leidende aus der eingebildete Kranke. Dieser Molière-Komödie gesellt sich der Raub der Sabinerinnen hinzu. Der Schwank der Brüder Franz und Paul von Schöntan. Ein Strudel an amüsanten Missverständnissen und Verwechslungen. Und am Ende eine lustige Liebeserklärung ans Theater. Voilà, der Theatersommer Sanssouci. Ab 26. Juni mit dem Poetenpack im historischen Heckentheater am Neuen Palais im Parc Sanssouci. Radio 3. Wie es euch gefällt.
8 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Israel und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an. Dabei sind am frühen Morgen iranische Raketen in mehrere Wohnhäuser in Tel Aviv eingeschlagen. Es soll Tote und Verletzte geben. Unmittelbar davor hat Israel wieder Ziele im Iran angegriffen. Unser Korrespondent für den Iran, Benjamin Weber.
Der Chef des Geheimdienstes der iranischen Revolutionsgarden, Qasemi, und sein Stellvertreter seien am Abend bei israelischen Angriffen getötet worden. Das meldet die Nachrichtenagentur Tasnim. Nach iranischen Angaben seien auch Behörden und staatliche Einrichtungen angegriffen worden, etwa das Ölministerium und die Polizeidirektion in der Hauptstadt Teheran. In der vierten Nacht in Folge mit Angriffen auf iranische Militär- und Atomanlagen hat Israel außerdem den Flughafen der Stadt Mashhad ins Visier genommen und damit zum ersten Mal weit im Osten des Landes angegriffen. Iranischen Angaben zufolge sind seit Beginn der Angriffe über 220 Menschen getötet worden und über 1200 verletzt. 90% davon seien Zivilisten, heißt es.
Die Eskalation im Nahostkonflikt wird auch Thema beim G7-Gipfel in Kanada sein. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industrienationen kommen dort ab heute für 2 Tage zusammen. Bundeskanzler Merz ist schon in Kananaskis in den Rocky Mountains. Für ihn zählen auch die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs und der Zollkonflikt mit den USA zu den zentralen Themen. Der G7 gehören neben Deutschland, Kanada und den USA auch Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan an. Außerdem sind Staats- und Regierungschefs weiterer Länder als Gäste dabei, unter anderem aus Indonesien, Brasilien und Mexiko. Brandenburgs Innenminister Wilke hat den Angriff auf die Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt verurteilt. Wilke sagte, wer Menschen auf einem Familien- und Kinderfest angreife, bewege sich weit außerhalb dessen, was man akzeptieren könne. Tobias Mück, RBB 24.
Innenminister Wilke hat auch betont, dass in Brandenburg jeder das Recht auf freie Meinungsäußerung habe, sowie darauf, Demonstrationen und Versammlungen abzuhalten. Wenn man das nicht mehr gefahrlos machen könne, gehe das alle im Land an. Deswegen müsse man sich gegen solche Angriffe wehren. Gestern hatte etwa ein Dutzend teils vermummter Angreifer